Ja, ihr Lieben, einen wunderschönen Morgen auch von mir. Und ich wollte auch nur mal eben Danke sagen fürs Musikteam. Toll, dass ihr diese schöne Liedauswahl gemacht habt, uns schon wunderbar mit reingenommen habt, auch in den Gottesdienst. Danke, André, hinten an der Technik, dass du und ihr das immer so treu organisiert. Und danke auch den lieben Geschwistern, die die Sonntagsschule jetzt oben machen. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Gottesdienst ist immer auch ein Gemeinschaftswerk. Ich möchte gerne beten, bevor ich mit der Predigt beginne. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir für den Sonntag, dass er so ein besonderer Tag ist, herausgenommen aus dem Alltag. Und ich danke dir, dass wir dir begegnen dürfen in besonderer Art und Weise. Und das haben wir getan schon in Gebeten und Liedern. Und das wollen wir jetzt auch tun, wenn wir dein Wort betrachten. Danke für dieses Wort, das so kostbar ist. Amen. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Kennen wir wahrscheinlich so als Sprichwort. Und dieses Sprichwort, wenn wir das da mal anwenden, meint immer oder bezeichnet Menschen, die ohne große Mühen ihre Ziele erreichen, denen Erfolg einfach nur so zufällt. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Ich brauche gar nichts tun und mir fällt alles in den Schoß. Wie herrlich, wie gut. Dieses Sprichwort ist eins der vielen Sprichwörter, die wir kennen, die eigentlich einen biblischen Ursprung haben. Und wir finden diesen Ursprung im Psalm, in dem Psalm. Und da ist es der Psalm 127, zweiter Vers und da der hintere Abschnitt. Der Mensch, den ich heute mitgebracht habe und mit euch in der Predigt betrachten will, ist eigentlich so jemand, für den dieses Sprichwort in besonderer Weise zutrifft. Auch das ist jemand, ja, dem der Herr was im Schlaf gegeben hat. Der Mensch, den ich heute betrachten will mit euch, den kennen wir alle gut. Er heißt Jakob und den Text, der von ihm erzählt und von einer ganz besonderen Begebenheit in seinem Leben, den finden wir im 1. Mose im 28. Kapitel. Und ich lese hier die Verse 10 bis 17. Dieser Text ist der Perikopentext für den heutigen Sonntag. Das heißt, ich habe mir den nicht ausgesucht, sondern es ist der Text, der heute in vielen Gottesdiensten auch betrachtet wird. Ich lese hier aus der Züricher Übersetzung. Jakob aber zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Da traf es sich, dass er an die Stätte von Bethel kam und er blieb da selbst über Nacht. Denn die Sonne war untergegangen und er nahm einen von den Steinen der Stätte, tat ihn unter sein Haupt und legte sich an dieser Stätte schlafen. Da träumte ihm, eine Leiter sei auf die Erde gestellt, die mit der Spitze an den Himmel rührte. Und die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und siehe, der Herr stand vor ihm und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du ruhst, will ich dir und dein Nachkommen geben. Und deine Nachkommen sollen zahlreich werden wie der Staub der Erde. Gegen Abend und Morgen, gegen Mitternacht und Mittag sollst du dich ausbreiten und mit deinem und deines Geschlechtes Namen werden sich Segen wünschen alle Geschlechter der Erde. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten allenthalben, wo du hinziehst und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis dass ich getan, was ich dir verheißen habe. Als Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtbar ist diese Stätte, hier ist nichts anderes als Gottes Haus, hier ist die Pforte des Himmels. Dieser Abschnitt geht noch weiter. Ich möchte aber für die heutige Predigt es bei diesen Versen belassen. Wir springen so mitten hinein in die Geschichte von Jakob. Und das ist immer spannend und interessant. Das ist so, als wenn man Serien guckt, im Grunde ist immer spannend zu wissen, was war denn eigentlich vorher. Deswegen möchte ich mit euch auch hier reinspringen und sagen, was bisher geschah. Jakob, den wir gerade im Text kennengelernt haben, hat einen Zwillingsbruder, der heißt Esau. Und da dieser Zwillingsbruder Esau zuerst geboren wurde, wird er vom Vater Isaak einmal alles erben. Esau ist ein ganz anderer Typ als sein Bruder Jakob. Esau wird als Macher beschrieben, ein echter Kerl. Jakob hingegen, ja, in unserer heutigen Sprache würden wir ihn eher so als ein Weichei bezeichnen. Er ist das Muttersöhnchen, der das häusliche Umfeld der rauen Welt draußen vorzieht. Doch Jakob ist schlau und er nutzt deswegen jede Gelegenheit, die Nachteile, die ihm als Zweitgeborenen sozusagen mit ins Leben gegeben sind, wettzumachen. Zuerst nimmt er seinem Bruder das Erstgeburtsrecht weg. Und dann betrügt er ihn um den väterlichen Segen. Und schließlich, als der Bruder das mitbekommen hat, muss er vor der Wut seines Bruders fliehen, der schwört, ihn umzubringen. Doch selbst die Flucht ins familiäre Exil kann er mit seinen persönlichen Zielen verbinden. Seine Mutter rät ihm, bei seinem Onkel Laban unterzutauchen, der gleich zwei heiratsfähige Töchter hat. Der Mann, der immer bei den Zelten blieb, so wie es in der Bibel heißt, ist nun ohne Heimat, ohne Familie und ohne Obdach unterwegs und muss im Freien in der Wüste übernachten. Das ist sozusagen die Vorgeschichte, die Situation, an die unser Text anschließt. Interessant ist, dass dieser Onkel, dieser Laban, gar nicht in Israel lebt, sondern weit, weit weg im Norden Mesopotamiens, heute Irak. Das heißt, es ist eine lange Strecke, die er laufen muss. Und damit knüpft aber Jakobs Geschichte, Jakobs Familiengeschichte, ein bisschen auch an die Heilsgeschichte an Abraham und so weiter und so weiter. Und wir haben hier wieder so ein Bindeglied, was in diese Geschichte auch mit hineinfließt. Ja, und diese Geschichte fängt ganz normal an. Er ist unterwegs, es wird Abend in der Wüste, er ist müde und er sagt, meine Güte, weiterlaufen hat keinen Sinn, es wird dunkel, ich suche mir jetzt ein Plätzchen zum Schlafen. Und dann passiert in dieser völligen Normalität etwas völlig Außergewöhnliches. Er schläft ein und er träumt. Träume sind uns geläufig, gar kein Thema, aber dieser Traum ist ein ganz außerordentlich besonderer Traum. Im Traum schaut er in den offenen Himmel. Und er sieht da, so wie es hier in der Züricher Bibel steht, eine Leiter. Und diese Leiter verbindet die Erde mit dem Himmel. Der Himmel ist der Ort, wo Gott lebt, wo die Menschen Gott verorten. Und er sieht plötzlich Engel, die auf dieser Leiter hin und her krabbeln im Grunde, laufen und die ihm plötzlich zum Greifen nah erscheinen. Und zum Schluss begegnet ihm Gott selber. Wow! Und dieser Jakob ist ja eine zwielichtige Gestalt, wie wir gerade schon gelernt haben. Und wir könnten uns vorstellen, dass Gott sagt, ey Jakob, was du da mit deinem Bruder abgezogen hast, ist wirklich nicht in Ordnung. Mindestens eine Standpauke. Aber Gott tut von dem nichts. Anstatt den Erbschleicher zu bestrafen, spricht er ihm seinen göttlichen Segen zu. Damit überträgt Gott Jakob die Verheißung, die er bereits seinen Vorfahren Abraham und seinem Vater Isaak gegeben hat. Das bedeutet für Jakob in dieser außergewöhnlichen Situation Segen statt Fluch, Verheißung statt Unglück. Und damit eröffnet Gott Jakob eine unglaubliche Zukunftsperspektive. Passt für uns in die biblischen Berichte und wir sagen, ja, tolle, tolle Geschichte. Aber was ich ganz spannend finde und wo man gerne drüber stolpert, ist, dass dieser Jakob, dem Gott hier begegnet, bislang überhaupt keine Gottesbeziehung hat. Die Bibel berichtet an keiner Stelle, dass Jakob sich bis dato in irgendeiner Weise mit Gott beschäftigt hätte. Jakob hat noch nie gebetet bis dahin. Das ist ganz, ganz besonders. Das heißt, Jakob steht bis hier, bis zu dieser Situation, in keiner glaubenden, vertrauensvollen Beziehung zu Gott. Und lediglich sein Vater hat ihn sozusagen in Gottes Namen gesegnet. Das ist alles. Jakob selber hat sich bis dahin um Gott nicht geschert. Das heißt, in dieser außergewöhnlichen Situation, in dieser Offenbarung, die hier Jakob erlebt, geht die Initiative zu 100% von Gott aus. Gott sucht die Begegnung mit Jakob und macht dabei deutlich, dass er ihn, der seinerseits überhaupt kein Interesse hatte an Gott bislang, und seine Familie kennt. Und damit wird diese Traumsituation zum umfassenden Bekehrungserlebnis für Jakob. Spannend ist immer, und das kennt ihr von mir auch, ist immer dann noch einmal eine Runde tiefer zu gehen in den Text. Denn je tiefer wir eintauchen, je mehr Inhalt und je mehr Botschaft können wir aus diesen Texten auch herausziehen. Träume sind oder spielen in der Bibel immer eine zentrale Rolle. Das heißt, Jakob ist hier gar nicht der einzige und erste Mensch in der Bibel, dem sich Gott in Träumen offenbart. Neben Jakobs Traum finden wir eine Reihe anderer Traummotive in der Bibel. Wir kennen Warnungen in letzter Minute oder traumhafte Einsichten zum Weg in die Zukunft. Aber die Bibel weiß auch zu berichten von Albträumen, die Menschen haben. Wie in der gesamten antiken Umwelt wurden auch in diesen biblischen Texten Träume immer sehr ernst genommen. Wir kennen das Sprichwort, Träume sind Schäume, ne? Wach auf und dann kommen wir ins echte Leben wieder zurück. Aber in der antiken Umwelt und auch in der Bibel werden Träume sehr ernst genommen. Die Leute sprechen darüber, die Leute erinnern solcher Träume auch und sie werden auch durchaus ernsthaft betrachtet. Und für die Menschen der Bibel ist klar, dass Gott in Träumen zu Menschen spricht und Träume eben auch nutzt, um seine Ziele zu erreichen. Das Wesentliche ist, und das können wir jetzt auch in der Jakob-Geschichte ein bisschen nachvollziehen, ist, dass Gott einen passenden Zeitpunkt dafür wählt, aber auch passende Begleitumstände. Und die hier sind wirklich besonders. Und wenn wir uns die anschauen, würden wir alles erwarten zu diesem Zeitpunkt, an diesem Ort, nur nicht so eine Gottesoffenbarung. Gott ist alleine. Er ist isoliert von seinem alltäglichen Umfeld. Er ist in einer wüstenartigen Situation. Und das bedeutet im Grunde nichts anderes, dass er in einer Situation ist, wo ihn nichts von irgendwas ablenkt. Da ist nichts, was stört, sondern er ist quasi ganz auf sich geworfen. Und damit ist er auch mental nicht abgelenkt. Er hat keinen ständigen Rauschpegel um sich rum, kein Radio, was dudelt, keine Nachrichten, die reinkommen. Er ist ganz, ganz isoliert. Und für ihn ist die Situation dann nochmal besonders, weil im Grunde sein altes Leben hinter ihm liegt. Er ist auf der Flucht. Und dieses neue Leben, was vor ihm liegt und was ganz vage ist, was ganz unkonkret ist, das hat überhaupt noch nicht begonnen. Das heißt, er ist quasi in so einer Zwischensituation. Das Alte gilt nicht mehr, das Neue ist noch nicht da. Und offensichtlich scheint Gott genau diese Zwischensituation, diese Isolation gewählt zu haben, um in dieser Situation, in diesem Punkt sich Jakob zu offenbaren. Das Traumbild, das er Jakob dafür schenkt, ist das Bild der Himmelsleiter. In meiner guten Nachricht-Bibel, wo ich sonst gerne draus vorlese, ist dieser Vers aber schon ganz anders übersetzt. Da steht nämlich gar nichts von Leiter, sondern da wird eher das Bild eines Weges benutzt. Und tatsächlich, wenn man in den hebräischen Text hineinschaut, dann steht im Original auch gar nichts von einer Himmelsleiter, sondern das hebräische Wort, was die Bibel verwendet, heißt Sulam. Und Sulam ist ein Wort, was quasi in der gesamten Bibel nur an dieser einen Stelle erscheint, vorkommt. Sulam heißt vom Wortsinn her, hat was mit Straßenbau zu tun, witzigerweise, heißt so viel wie eine Straße anlegen oder auch eine Straße, einen Weg aufschütten. Das heißt, wenn wir dieses Wort ernst nehmen, dann sieht Jakob keine Leiter, so wie wir das so kletter rauf, kletter runter, keine Leiter in seinem Traum, sondern er sieht im Grunde sowas wie einen Weg, eine Rampe, die emporführt. Und solche Rampen, solche Wege, die rampenartig nach oben führen, die gab es in Jakobs Umwelt tatsächlich schon in echt. Und er wird sie sehen, wenn er nach Haran kommt, zu seinem Onkel. Das sind nämlich Konstruktionsteile, die an babylonischen Tempeln angebracht waren. Da konnte man über Rampen quasi hochgehen und sozusagen an die Stelle kommen, wo man den Göttern näher ist. Das heißt, das, was er sieht, hat eigentlich was architektonisch mit babylonischen Tempeltürmen, mit Stufentürmen zu tun. Jetzt fragt er mich natürlich gerne, Holger, was soll denn das Detail? Rampe, Leiter, ist doch völlig wurscht. Hauptsache, es geht nach oben und Himmel und Erde verbinden sich an dieser Stelle. Es ist insofern interessant und deswegen hat es was mit der Auslegung des Textes zu tun, weil wir auch im ersten Mosebuch einige Kapitel früher eine Geschichte lesen können, die ihr alle kennt. Es ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Ihr könnt sie nachlesen, wenn ihr wollt, im 1. Mose 11 und da ab Vers 4. Die Geschichte ist kurz erzählt, die Menschen haben sich gut gefühlt. Und es war eine Situation bei den Menschen, die wir uns heute erträumen würden. Alle sprachen eine Sprache und die Menschen haben an einem Punkt, an einem Strang gezogen und wollten mal was richtig Tolles gemeinsam machen. Und die Idee, die sie hatten, war, einen Turm zu bauen mit so einer Rampe dran, um mal hoch zu Gott zu kommen und zu gucken, was der alte Herr denn da oben im Himmel so treibt. Gott guckt sich das an. Die Geschichte ist wirklich sehr schön zu lesen, weil da auch Humor und Satire drin steht. Guckt sich das von oben so an. Was machen die denn da unten? So fast so ein bisschen so ein kindliches Bild. Und Gott kommt auf die Idee und sagt, also das nimmt kein gutes Ende, was sie da treiben. Und haut da gar nicht mit der Faust rein, schickt keine Blitze oder himmlische Heere, sondern er schenkt einfach verschiedene Sprachen. Die Leute verstehen sich plötzlich nicht mehr. Und dieses Bauwerk endet da, wie viele Bauwerke auch in unserer Gegenwart, in unserem Alltag enden, im Chaos. Es wird nie fertiggestellt. Wenn wir dieses Bild jetzt neben unserer Geschichte mit der Himmelsleiter dagegen stellen, dann haben wir eine theologische Neudeutung und die ist gar nicht unwichtig für diesen Text. Während die Menschen versucht haben, quasi die Verbindung zwischen Erde und Himmel von sich aus zu schaffen, macht Gott nun die Gegenbewegung. Das heißt, Gott schafft nun den Zugang vom Himmel zur Erde über diese Leiterrampe, wie auch immer wir das übersetzen wollen. Und das funktioniert. Die Leiter in Jakobs Traum wird zum Gegenbild des Turmbaus. Dort bauten Menschen, um Gott von der Erde aus mal auf die Finger zu gucken. Sie wollten wie Gott sein, was Gott zu vereiteln wusste. Diesmal, in dieser Situation von Jakob, ergreift Gott die Initiative und nimmt vom Himmel aus Verbindung zu Jakob auf. Die Bekehrung Jakobs in der Wüste ist keine eigene Leistung Jakobs, weil er so toll ist, weil er so fromm ist, sondern beruht einzig und allein auf Gottes Aktivität, auf Gottes Handeln. Was ich interessant finde, ist, dass diese Begegnung mit dem heiligen Gott für Jakob kein Wow-Erlebnis ist. Wow, das war cool! Nein, es ist ein erschütterndes, ein einschneidendes Erlebnis. Und es heißt im biblischen Text, fand ich auch sehr schön in der Züricher Bibel übersetzt, es macht ihm Angst. Er hat die Hosen voll. Ich bin dem heiligen Gott begegnet. Das ist nicht cool. Es ist furchterregend. Und damit wird aber der namenlose Ort, an dem er sich hingelegt hat, irgendwo im Nirgendwo, wird hier zu einem heiligen Ort. Und so bezeichnet es auch die Bezeichnung Bethel, Bethel, das Haus Gottes, so bezeichnet er diesen Ort und baut dann, das ist jetzt im Text nicht mehr drinne, sogar einen Altar. Ja, so viel die Geschichte. Und natürlich ist es immer wichtig, gerade bei Predigten zu sagen, so, wo komme ich denn, wo kommst du denn in dieser Geschichte vor? Was machen wir denn heute an diesem Sonntag mit dieser, ja, sehr, finde ich, sperrigen Geschichte mit diesen sehr merkwürdigen Bildern? Ein Schlüssel, den finden wir, den habe ich auch noch nicht vorgelesen, den finden wir nur 4 Kapitel weiter. Und dieser Schlüssel hat ganz direkt mit dieser Person Jakob zu tun. Und das wäre sozusagen für mich die erste Richtung, in die wir diesen Text auslegen und betrachten können. Ich will gar nicht den Kontext erzählen, das führt zu weit. Ich möchte hier nur zitieren, und zwar aus dem 1. Mose 32. Kapitel. Und da haben wir eine Begegnung, eine erneute Gottesbegegnung von Jakob. Und da können wir im 29. Vers Folgendes lesen. Ich nehme mal den 28. mit. Wenn hier von dem anderen geschrieben wird, dann ist letztlich ein Engel Gottes oder Gott selber gemeint. Wie heißt du? Fragte der andere. Und als Jakob seinen Namen nannte, sagte er, du sollst, er der andere, du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen. Du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und du hast gesiegt. Darum wird man dich Israel nennen. Israel. Dieser Jakob, dieser Träumer, dieses Weichei, was hier in der Wüste irgendwo, im Nirgendwo diese unglaubliche Gottesoffenbarung erfährt, wird im Weiteren mit diesem Gott sein Leben gestalten und Gott gibt ihm einen zweiten Namen, den Namen Israel. Was machen wir mit dem Text? Ich deute oder biete zwei Deutungen an. Einmal eine weltpolitische Deutung. Es vergeht heute kein Tag, an dem Israel nicht in den Nachrichten genannt wird. Und wenn wir über Israel nachdenken und wenn ich jetzt auch über Israel mit euch nachdenken möchte, möchte ich betonen, dass Israel von der biblischen Perspektive ist und nicht unbedingt in allem gleichzusetzen ist mit einer Regierung, die aktuell regiert. Dennoch kämpft der Staat Israel seit seiner Neugründung nach dem Zweiten Weltkrieg um seine Existenz. Auch wenn die politische Situation im Nahen Osten kompliziert und komplex ist, gilt Gottes Verheißung für sein Volk bis heute. Von daher schwingt bei allem, was im Nahen Osten passiert, bei allen Nachrichten, die wir über Israel mitbekommen, auch immer eine heilsgeschichtliche Wirklichkeit mit. Und das dürfen wir niemals vergessen. Es geht hier nicht nur um Politik. Das wäre der eine Strang und ihr könnt ihn selber für euch jetzt viel, viel weiter ausdeuten. Der zweite Strang ist ein persönlicher Strang. Was habe ich, was hast du als Person, als Mensch, der nach Gott fragt, der mit Gott unterwegs ist, mit dieser Geschichte zu tun. Gott begegnet Jakob an einem Ort, an dem er, dieser Jakob, eine Begegnung überhaupt nicht erwartet. Es ist ein Ort, den man niemals mit Gott in Verbindung bringen würde. Und offensichtlich gibt es heilige Orte, und die gibt es vielleicht auch in deinem und in meinem Leben, die wir als solche nicht erkennen. Gott agiert als souveräner Herr in einer Situation, in der Jakob kaltgestellt und ohne wirkliche Perspektive ist. Ich lerne persönlich, und das möchte ich mit euch teilen aus der Geschichte, dass es letztlich keinen Ort gibt, der Gott verlassen ist. Und ich finde, das gibt uns ganz viel Hoffnung. Egal wie weit wir uns von Gott wegfühlen und erachten, Gott ist da. Und das finde ich eine tolle Botschaft, die wir mit dieser Geschichte verbinden können. Die zweite Botschaft, die bei mir so hochgekommen ist, war die Frage, und die möchte ich auch mit euch teilen: Erinnerst du dich an dein Bekehrungserlebnis? Hattest du überhaupt sowas wie ein Bekehrungserlebnis? Hast du in deinem Leben jemals erlebt, dass Gott dir so nahe gekommen ist, dass du plötzlich gemerkt hast, ey, ich kriege hier kalte Füße, das ist eine Heiligkeit, die macht mir Angst. Ich habe das 2-3 Mal erlebt, völlig unspektakulär, wo ich wirklich auch so mit Gott im Gespräch war und plötzlich gemerkt habe, hier passiert was, das ist völlig Gefühlsebene, aber ich habe das so erlebt tatsächlich und habe das Gespräch abgebrochen, weil ich richtig Schiss bekommen habe. Und ich finde das wichtig, auch immer wieder im Blick zu behalten, dieser Gott ist heilig und er ist, kann furchtbar sein, dass wir diesen heiligen Respekt gegenüber Gott niemals aufgeben. Wir hätten uns gerne so einen kleinen Gott gewünscht, das haben wir auch manchmal in den Liedern, so Jesus, unser Freund und so, und das ist auch alles wunderbar, das passt auch. Aber wir dürfen bei all dem nicht vergessen, dieser Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, ist heilig. Und das ist nichts, wo man locker mit umgeht. Der zweite Punkt, den ich mit euch teilen würde, ist das Thema der Träume. Ich weiß nicht, wie ihr so unterwegs seid. Bist du ein Mensch, der ja auch träumt? Ein Mensch, dem Träume auch so im Wachwerden wieder bewusst sind? Vielleicht kennst du das, dass du Träume auch erinnerst, dass die dich vielleicht in den Tag begleiten, dich vielleicht sogar durch Wochen und Monate begleiten, weil du denkst, boah, das war so eindrücklich, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdeuten soll oder ob ich da was mitmachen soll in meinem Leben. Das finde ich auch spannend zu sagen, nehmt Traumbilder durchaus ernst. Ich will hier gar nicht in so eine esoterische Ecke rutschen, aber ich finde es schon auch wichtig. Wir verarbeiten viel, wenn wir schlafen. Träume sind wichtig, weil wir da auch eben Eindrücke verarbeiten. Auch hirnphysiologisch ganz wichtige Prozesse, die da stattfinden. Und ich finde es wichtig, denen auch Beachtung zu schenken. Ohne jetzt in so eine esoterische Richtung zu gehen und das auch überzuinterpretieren. Aber wir sollten da vielleicht auch Anregungen aus der Bibel nehmen und sagen, auch das ist eine Möglichkeit, wie Gott uns nahe kommen kann. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt. Der dritte Punkt, den ich mit euch teilen möchte, betrifft die heiligen Orte. Vielleicht gibt es Orte, die du selber für dich kennst, wenn du jetzt mal so ein bisschen nachdenkst, wo du sagst, also wenn es mir nicht gut geht, wenn ich nicht gut drauf bin, wenn ich durcheinander bin, wenn ich Klarheit brauche, dann gibt es so einen Ort, wo ich einfach furchtbar gerne hingehe und wo ich weiß, da komme ich innerlich zur Ruhe und da fühle ich mich Gott nahe. Das füllst du selber für dich aus, welcher Ort das sein kann. Ich kenne sowas. Ich habe auch Orte, wo ich weiß, wenn es mir nicht gut geht, möchte ich gerne da sein und auch alleine sein. Und das hilft mir wieder so ein bisschen, meine Basis wieder zu finden, auf die Reihe zu kommen. Und das sind auch oft unspektakuläre Orte, Orte, mit dem wir selber vielleicht emotional gute Erfahrungen verbinden. Auch das finde ich einen wichtigen Aspekt. Heilige Orte, die nach außen vielleicht völlig unscheinbar sind, aber für dich und für deine Gottesbeziehung eine besondere Rolle spielen. Auch das möchte ich so mit euch teilen. Möchte das gar nicht auflösen, aber vielleicht hilft es für euch, diesen Text auch nochmal auf euch selber beziehen zu können. Ich komme zum Schluss. Eingestiegen bin ich mit dem Psalmwort, mit dem Sprichwort, den Sein gibt's der Herr im Schlaf. Ich habe dem den Traum Jakobs gegenübergestellt, den Jakob als erschütterndes Bekehrungserlebnis wahrgenommen hat und seinem Leben eine neue Wendung, eine neue Richtung gegeben hat. Es gibt immer die Möglichkeit, dass man Botschaften falsch versteht. Und auch hier möchte ich Vorschub leisten. Falsch verstanden würde ich mich fühlen, wenn ihr daraus mitnehmen würdet: Ich verhalte mich als Christ deswegen vollkommen passiv und warte und hoffe, dass Gott mein Leben, meine Probleme oder was auch immer ist, regelt. Gott, mach du mal, ich tue nichts. Richtig verstanden würde ich mich fühlen, wenn ihr mitnehmen würdet: Gott ist da. Gott kennt mich, kennt dich. Gott ist an uns, an mir, an dir interessiert. Meistens merke ich persönlich gar nichts davon. Ich lebe mein Leben. Ich treffe Entscheidungen so gut, wie ich es kann. Aber auch wenn ich Gott oft nicht spüre in meinem Leben, darf ich ihn an meiner Seite wissen. Und du darfst Gott an deiner Seite wissen. Wir dürfen Gottes Rat einholen. Und wir dürfen Gottes Wort und Gottes Rat in unsere Entscheidungen einfließen lassen. Und dabei geht es für uns, wie den Menschen in den biblischen Geschichten, um nicht weniger als um die Frage: Wie kann Leben gelingen? Und die Antwort: Leben gelingt mit Gottes Hilfe. Amen.